Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
Städte der Zukunft Teil 4, Neues aus Hattingen, Fernsehen mit unseren Stadtoberhäuptern. Nett hier. Wussten Sie, dass Hattingen auch die Altstadt des Ruhrgebiets genannt wird? Was darüber hinaus, also außer der Altstadt, an Hattingen noch alles ganz nett ist, darüber sprechen wir heute im vierten Teil unserer Reihe Städte der Zukunft. Wie sehen die Zukunftspläne für die Stadt und den Wirtschaftsstandort Hattingen aus? Was wird, soll und muss sich ändern? Und was hat es mit diesen Wanderbäumen auf sich? Diese Fragen beantwortet mir heute hoffentlich Bürgermeister Dirk Glaser. Dirk, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, Erik.
Genau, mein Name ist Erik Weig. Ich darf heute im Auftrag der IHK Mittleres Ruhrgebiet diesen Podcast moderieren und ich freue mich auf das Gespräch. Dirk und ich, wir kennen uns schon seit vielen Jahren und duzen uns auch seit vielen Jahren, deshalb tun wir das natürlich heute auch im Podcast. Dirk, jetzt kenne ich dich und in Hattingen kennt dich wirklich jedes Kind, wie man so schön sagt. Und das stimmt ja auch. Ich bin schon oft mit dir durch die Stadt gelaufen und durfte das erleben. Aber tatsächlich wird dieser Podcast gehört in Spanien, in den Niederlanden, in China, kein Witz.
Wow.
Und deshalb stell dich doch bitte mal kurz vor, gerne in Kombination mit Hattingen.
Ja, also mein Name ist Dirk Glaser, das hast du ja schon gesagt. Ich bin Jahrgang 1958, also nicht mehr der Allerjüngste. Eigentlich schon im besten Rentenalter fast. Kommt mir manchmal selbst nicht so vor, aber ist nun mal so. Die Zahlen sprechen da eine deutliche Sprache. Und ich bin jetzt tatsächlich seit 6 Jahren Bürgermeister in Hattingen, der erste parteilose Bürgermeister, den Hattingen hat.
Da sprechen wir gleich noch drüber.
Bin ich ein bisschen stolz drauf, ja, sprechen wir gleich noch drüber. Und ich bin eigentlich von Haus aus was ganz anderes. Ich habe unter anderem Publizistik studiert in Bochum und bin dann Journalist geworden. Habe als Journalist viele, viele Jahre, Jahrzehnte eigentlich gearbeitet. Habe Filme gedreht fürs Fernsehen, eine ganze Menge auch.
Ist Journalist und Hauptverwaltungsbeamter, also vulgo Bürgermeister, ist das das Gleiche oder ist das ein ganz anderes Metier?
Es ist ein bisschen was anderes, wobei, ich wollte gerade ausholen, ich habe nicht nur Filme gemacht fürs Fernsehen, ich habe auch moderiert, sowohl im Radio als auch im Fernsehen. Deshalb gefällt mir die Situation eigentlich ganz gut, hier mal wieder so ein Mikrofon aus der Nähe bearbeiten zu dürfen. Auch wenn natürlich die Routine fehlt seit vielen, vielen Jahren schon. Nein, aber die Moderation. Die ist, glaube ich, schon etwas, wo man die Dinge übereinander legen kann. Weil um Moderation im besten Sinne des Wortes geht es auch in der Politik, geht es, glaube ich, auch nicht nur in der Politik, sondern auch in einer Stadtverwaltung. Und das hilft mir da schon ein bisschen. Ich habe 2008 dann einen Wechsel gemacht, das gehört zu meiner Biografie auch dazu. Bis dahin war ich Journalist, vor allem beim WDR, aber auch bei anderen Sendern tätig, freiberuflich, selbstständig mit einer eigenen Firma. Und ich habe dann die Seiten gewechselt 2008 in Südwestfalen und wurde dann Geschäftsführer der Südwestfalen Regionale. Weiß nicht, ob jeder die Regionale kennt, wahrscheinlich nicht.
Jetzt versuch mal Regionale in wenigen Worten zu erklären, was nicht einfach ist.
Es ist ein Strukturförderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen, eine tolle Erfindung. Und es geht schlicht und ergreifend darum, dass sich verschiedene Gruppen zusammentun in einer Region, dass sich eine Region zusammenschließt. In meinem Fall war das Südwestfalen, das Sauerland, das Siegerland, Wittgensteiner Land, der Kreis Soest. 5 Kreise, 59 Städte insgesamt, also eine große Region, doppelt so groß wie Mallorca übrigens, das nur am Rande. Und die Aufgabe, ganz schlicht, meine Aufgabe war, diese Region zusammenzuführen und gemeinsam Projekte zu entwickeln, die dann bevorzugt gefördert werden aus den bekannten Fördertöpfen der EU oder des Bundes oder des Landes. Und das war eine tolle Erfahrung. Ich hatte da einen 6-Jahres-Vertrag und habe natürlich ganz viel über Kommunalpolitik gelernt, ganz viel über die Strukturen so in diesem Bereich. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Das war auch eine eigentliche Moderationsaufgabe.
Und ist da die Idee entstanden? Ja, Mensch, Bürgermeister könnte ich ja auch mal machen.
Ja, irgendwann ging dann der Zeitvertrag zu Ende. Und dann überlegt man natürlich, was mache ich denn dann? Und eine Fortsetzung war nicht geplant, für mich jedenfalls nicht. Die Agentur gibt's immer noch, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, alles gut. Und dann ja tauchten tatsächlich Nachfragen auf, was mich damals sehr gefreut hat, aus einzelnen Städten in der Region in Südwestfalen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, vielleicht als Bürgermeister anzutreten, unterstützt von irgendwelchen Parteien. Und ich habe gesagt, das ist eine gute Idee, aber bitte nicht hier, sondern nur in meiner Heimatstadt. Und da sind wir
in Hattingen.
Hattingen ist meine Heimatstadt. Meine Großeltern haben da gelebt, meine Eltern. Wir sind dann irgendwann mal weggezogen. 1971 war das, da war ich 13, da sind wir in die Schweiz gezogen. Ich war dann 8 Jahre in der Schweiz, bin da zur Schule gegangen, bin dann aber wieder zurück in die Heimat. Und die Heimat ist Hattingen, wenn man so will. Ja, Man kann auch mehrere Heimaten haben. Aber wenn man es streng interpretiert, nein, bin ich Hattinger. Und
während deiner Tätigkeit in Südwestfalen hast du aber auch in Hattingen gewohnt, oder?
Ich habe da auch in Hattingen gewohnt, ja. Ich hatte eine Dienstwohnung in Olpe, war das. Muss allerdings sagen, ich bin tatsächlich häufig dann auch gependelt. Also ich kenne die A45 in- und auswendig.
Jeden Leitposten.
Es war genau 100 Kilometer von Tür zu Tür. Und das morgens und abends zu fahren, das ist dann schon, ja. Aber man kann ja im Auto gut telefonieren mit einer Freisprecheinrichtung. Das habe ich dann auch weitlich wahrgenommen.
Du hast ja jetzt schon gesagt, dass du ein parteiloser Bürgermeister bist. Vielleicht für mich kurz der Erklärblock. Das heißt, du bist nicht Mitglied in einer Partei, nicht bei der SPD, nicht bei der CDU, nicht bei den Grünen, nicht bei der FDP und bei allen anderen auch nicht. Was natürlich ungewöhnlich ist, weil im Stadtrat, der ja dein Parlament ist, im Stadtrat sitzen fast nur Vertreter von Parteien.
Nur sogar.
Ja. Bei dir sogar nur, das wusste ich nicht. Okay, nur. Und damit verlierst du ja schon mal eine Verbindung zu denen, oder nicht verlieren, sondern du hast sie gar nicht. Ja, wenn du, was weiß ich, als Bürgermeister Mitglied der SPD bist, nehmen wir jetzt mal was Ruhrgebietstypisches, dann hast du ja zumindest schon mal eine eigene Fraktion im Rat. Sowas hast du natürlich nicht. Und man glaubt ja auch, wenn man weiß, in welcher Partei jemand Mitglied ist, dann glaubt man ja auch zumindest grob zu wissen, was so die politischen Schwerpunkte sein könnten. Bei einem Parteilosen weiß man das ja jetzt gar nicht. Hast du politische Schwerpunkte? Und wenn ja, wie würdest du die bezeichnen? Also was ist dir wichtig in der Politik?
Also in dem, was du machst? Ja, ich halte das grundsätzlich nicht für einen Nachteil, wenn man parteiloser Bürgermeister ist. Wir haben mittlerweile in Nordrhein-Westfalen weit über 100 parteilose Bürgermeister. Also ein gutes Viertel der Bürgermeister und Bürgermeister in Nordrhein-Westfalen ist parteilos. Und ich glaube, dass gerade in diesem Amt, wo es eben auch um Moderieren geht, nicht nur moderieren, das wäre zu wenig, sondern man will ja auch nach vorne kommen, dass es da ganz gut ist, wenn man eben diesen klassischen, ja, dieses Zusammengehen von Fraktionen und von vornherein irgendwelche Bündnisse zu schmieden, um irgendwas durchzuziehen. Das kann man machen, man kann es aber projektbezogen machen. Ich halte das projektbezogene Tun für viel besser, als von vornherein zu sagen, so, wir sind jetzt die nächsten 5 Jahre zusammengeschweißt und wir machen das jetzt gemeinsam und ziehen alles Mögliche durch. Wir haben die Mehrheit und das machen wir dann eben. Ich finde es viel besser in der Tat, Projekte so zu diskutieren, dass man nicht ideologisch daran geht.
Also du machst aus parteilos, machst du unparteiisch oder überparteilich?
Ja, ich konzentriere mich auf die Projekte. Es geht ja um die Sache. Es geht nicht um eine Ideologie. Eine Ideologie ist, glaube ich, klar, dass auch ich mich dazu bekenne, zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, all zu diesen Dingen, zu Gerechtigkeit. Ich glaube, das sollte selbstverständlich sein für jeden, der politisch aktiv ist. Wir haben einige Ausnahmen, das wissen wir, müssen wir jetzt keine Parteinamen nennen, aber das gibt's natürlich. Nein, das eint uns natürlich, aber wie gesagt, ich denke, dass man da freier rangehen kann, ohne diese Scheuklappen. Ich will's ruhig mal so provokant sagen, also die ideologischen Scheuklappen verhindern vieles. Und ich muss sagen, ich habe gute Erfahrungen gemacht in den vergangenen 6 Jahren mit dieser Art von Politik, mit wechselnden Mehrheiten zu arbeiten. Ich bin unterstützt worden im ersten Wahlkampf von der CDU, von der FDP und den Grünen. Und im zweiten Wahlkampf haben die Grünen einen eigenen Kandidaten aufgestellt. Klar, im Moment stark, das war dann auch nachvollziehbar. Aber die CDU und FDP sind bei mir geblieben. Wir waren immer klar, Leute, keine Koalition, keine feste Zusage. Aber wir unterstützen dich im Wahlkampf, weil auch diese Parteien erkannt haben, dass es so ganz schlecht nicht ist, wohl offensichtlich mit einem parteilosen Bürgermeister. Und
genau, du hast ja jetzt schon 2 Wahlkämpfe hinter dir. Mhm. Daraus können wir als ZuhörerInnen schließen, dass du gerade in deiner zweiten Wahlperiode bist.
Mhm. Genau.
Die erste war von 2015
bis 20.
Genau. Und dann gab es in 20 die letzte Kommunalwahl und da bist du wiedergewählt worden. Mit einem ziemlich klaren Ergebnis.
Ja, es gab die Stichwahl. Es waren auch 3 Kandidaten da. Ja, war und ein starker Grüner, ein starker SPD-Kandidat, der dann auch noch mein Kämmerer war. Das war ein bisschen pikant. Aber ich glaube, wir haben das trotzdem ganz gut gelöst im Ergebnis. So ein Wahlkampf ist ja nie wirklich schön, wenn man so die Schwächen der anderen versucht irgendwie rauszustellen. Mir hat das nicht gefallen, das ist nicht mein Naturell. Aber gut, irgendwann habe ich mich dann auch mal gewehrt und Gott sei Dank war es dann auch ein recht deutliches Votum am Ende. Ja.
Genau. Zurück zu meiner Frage. Gibt es politische Schwerpunkte? Würdest du sagen, dass du Dinge hast, die dir besonders wichtig sind?
Also ich möchte, dass Hattingen dazu bin ich gewählt, dass Hattingen gesund bleibt und noch ein Stückchen gesünder wird. Da gibt es sicherlich einige Fragen, auf die wir noch zu sprechen kommen. Und ohne, wie gesagt, ohne Ideologie. Ich möchte, dass die Bürgerinnen und Bürger gerne in unserer Stadt leben, dass wir ein gutes Image haben, dass wir bestimmte Bereiche weiter ausbauen, dass wir irgendwann mal die Steuern senken. Das ist ein großes Thema, wir sind ja hier bei der Kammer. Und wenn es um die Gewerbesteuer beispielsweise geht, aber nicht nur um die, wäre es natürlich toll, wenn wir die Steuer mal senken könnten. Und das wünsche ich mir, aber das ist ein weiter Weg, ein langer Weg, in so eine Situation zu kommen. Das wünsche ich mir, die Lebensqualität zu erhalten und weiter zu verbessern. Dass die Menschen sagen, ich wohne gerne in Hattingen.
Fangen wir mal mit dem Guten an. Mhm. Was schätzt du am meisten an Hattingen? Was findest du am wichtigsten? Also was würdest du einem neuen, einem Fremden erklären, der zum ersten Mal nach Hattingen kommt oder jemand, der noch nie in Hattingen war?
Also wir sind, Hattingen hat eine sehr hohe Lebensqualität. Da bin ich ein Stück weit stolz drauf. Das ist gut so. Wir sind eine Stadt der Städte. Ich finde diesen Slogan sehr schön. Das Ruhrgebiet, das es sich City of Cities nennt. Genau das trifft es eigentlich. Wir sind am Südrand des Ruhrgebiets, im schönen Ruhrtal, eigentlich da, wo das Ruhrgebiet am schönsten ist. Gut, das sagt wahrscheinlich jeder Bürgermeister. Aber egal, ich sag's auch. Und die City of Cities macht's ja aus, dass man nicht als Stadt alles selber anbieten muss. Wir haben kein Kino mehr seit einigen Jahren schon in Hattingen. So what, sag ich dann. Wir haben Bochum als Nachbarstadt, die ein wunderbares Kinoangebot hat. Und ich bin in einer Viertelstunde auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier in der Innenstadt in Bochum. Oder das Alte Theater in Essen ist nicht weit weg. Und ich glaube, das ist der große Vorteil, den wir im Ruhrgebiet haben, dass wir wirklich vieles auf engstem Raum beieinander haben. Und das sollten wir noch viel mehr auch publik machen. Weil manche meinen, vor allem die Oberbürgermeister in den großen Städten tun das, glaube ich, wir brauchen alles alleine. Wir haben natürlich da noch eine ganze Menge Arbeit, wenn ich an den öffentlichen Personennahverkehr denke oder sowas, wo wir wirklich endlich mal gucken müssen, dass wir da auch gemeinsam was auf die Reihe kriegen. Das wäre toll. Nur wir als kleiner Anbieter haben da natürlich auch nur eine ganz kleine Stimme mit unseren 57.000 Einwohnern. Das ist klar. Wir sind umgeben von Großstädten.
Klar. Und dann eben seid ihr auch noch kreisangehörige Stadt. Ne? Ihr gehört zum NRW-Bürokreis. Das heißt, ihr könnt bestimmte Dinge nicht alleine entscheiden, sondern braucht den Kreis dafür, auch klar. Ich habe das schon in der Einleitung gesagt, habt ihr dieses nette Hattingen gesagt. Das ist eine Kampagne. Ich würde gerne wissen, wie kommt man auf die Idee, eine Kampagne nettes Hattingen zu nennen? Also ihr hättet ja auch sagen können, unfassbar großartiges, gigantisches, weltbestes Hattingen. Aber ihr sagt nettes Hattingen.
Das sagen wir dann noch mit dem Weltbesten und unfassbar und so. Schöne Idee, Erik. Das bauen wir noch mit ein. Nein, Scherz beiseite. Wir haben tatsächlich in der Corona-Zeit hat unsere Politik beschlossen, Mensch, wir müssen was tun. Und es wurden Gelder freigegeben für eine Kampagnenentwicklung. Und ich würde mir den Schuh gerne anziehen, aber es ist in der Tat von einer Agentur gekommen, diese Idee, die ich für brillant halte, tatsächlich einfach mal das Wort nett wörtlich zu nehmen. Ich meine, man sagt ja, ich weiß nicht, darf ich das hier sagen? Ich glaube schon.
Nett ist der kleine Bruder.
Nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Ja, ja. So heißt es ja häufig. Deshalb wird nett auch abwertend in manchen Zusammenhängen bewertet. Aber eigentlich ist nett ja ein sehr positiver Begriff. Von Haus aus. Nett, nice, wie auch immer.
Ich bin auch gerne nett zu anderen Menschen und freue mich, wenn andere Menschen nett zu mir sind, schon klar.
Genau so ist es. Und wir wollen nett wieder wörtlich nehmen. Und das ist gut angekommen in der Stadt, diese Idee der Agentur. Und wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht, dieses nette Hattingen dann auch weiterzuentwickeln. Es gibt in allen möglichen Geschäften mittlerweile nett, wie nennt sich das noch, was man so ins Schaufenster hängt oder sowas, nett hier. Es gibt nette Samstage beispielsweise. Aber der Hintergrund war eigentlich der, dass das Wirtschaftsleben, Einzelhandel, Gastronomie und so weiter zu unterstützen durch eine Kampagne, die Stadt halt am Leben zu halten, in der Krise. Und da auch etwas Zukunftsweisendes auf den Weg zu bringen. Und der Gipfel der Kampagne ist der, dass es tatsächlich angestrebt ist, eine Art Wortpartnerschaft zu übernehmen für dieses Wort nett. Und da wären wir die erste Stadt, die so eine Wortpartnerschaft auch übernimmt. Tatsächlich zu sagen, auch in den Medien zu sagen, wir nehmen nett wörtlich, wir sind nett, so nett wie möglich, wir machen es uns nett, wir haben es nett, also kommt zu uns, dann könnt ihr das miterleben. Und ich finde die Idee wirklich, wirklich recht charmant und die Begriffe, die du vorhin genannt hast, die ergänzen wir dann einfach.
Jetzt habt ihr ja zum Beispiel auch nette Samstage schon daraus gemacht, aus dem Nett. Was ist ein netter Samstag und bringt das was? Also belebt das die Innenstadt? Was passiert da an einem netten Samstag?
Also wir haben das jetzt langsam anlaufen lassen in dieser Endphase, hoffentlich Endphase der Pandemie. Und die ersten Ergebnisse machen sehr viel Hoffnung, also mir. Viele Einzelhändler machen mit, das ist wirklich so. Die sind auch schon so ein bisschen infiziert von der Idee.
Und dem Tag sind dann die Einzelhändler mal nett zu den Kunden, oder wie?
Ja, die sind immer nett. Nein, wir sind ja immer nett in Hattingen, das ist ja klar. Aber dann sind wir eben vielleicht besonders nett oder wir machen darauf aufmerksam, dass es hier nett ist. Und das passiert, das ist den Händlerinnen und Händlern eigentlich überlassen, was sie dann machen. Da ist sehr viel Kreativität im Spiel, die kommt auch. Also jeder Laden lässt sich irgendwas einfallen. Irgendwas Besonderes, was es sonst eben nicht gibt. Vielleicht ein kleines Präsent oder einen kleinen Begrüßungstrunk oder draußen Häppchen vor der Tür oder was auch immer. Es ist ein vollkommen kreativer Prozess. Und das funktioniert ganz gut. Und wie gesagt, jetzt ist es langsam angelaufen in diesem Jahr und ich glaube, dass wir im nächsten Jahr, also 2022, wenn die Pandemie denn das zulässt, wovon ich ausgehe im Moment, dass wir dann richtig durchstarten.
Was, ich will ja über positive Sachen reden, aber trotzdem muss ich ja fragen, wie geht es Hattingen nach der Unwetterkatastrophe Mitte Juli?
Ja,
Hattingen war nicht unbetroffen.
Nein. Leider das hat nicht. Uns wirklich bös erwischt, wobei ich bös in Anführungszeichen setze, weil wenn ich nach Ahrweiler gucke oder so, das ist natürlich unvergleichlich. Genau. Wir haben keine Personenschäden oder wenn dann nur ein paar kleine Kratzer.
Ja.
Nein, also das ist das Allerwichtigste. Aber wir haben schon den mit Abstand höchsten Ruhrpegel gehabt in dieser Nacht oder an diesem Morgen, an einem Tag. Das war unglaublich eigentlich, was die Ruhr so alles anspült und was die dann auch für einen Eindruck macht, was für einen bedrohlichen Eindruck sie macht. Aber das, was eigentlich, womit wir gar nicht so gerechnet hatten, was uns überrascht hat, auch mich überrascht hat, waren die kleinen Bächlein, die wir haben im Hügelland, in Elfringhausen oder sowas. Und die haben wirklich viel Schaden angerichtet. Wir haben 30 Brücken, die schwer beschädigt sind, die jetzt repariert werden, wo zum Teil auch sehr schnell geholfen wurde vom THW beispielsweise, Behelfsbrücken gebaut worden und so weiter. Und wir haben natürlich auch eine ganze Menge Schäden, was Wohnungen angeht oder Wohnhäuser, die entweder an diesen Bächen liegen oder an der Ruhr dann auch. Ich meine, an der Ruhr ist man Hochwasser gewohnt, aber wie gesagt, sowas hat noch keiner erlebt. Das ist schon Wahnsinn. Und deshalb bin ich persönlich auch wirklich froh, und das sage ich auch ganz bewusst als Bürgermeister, dass die Hilfen doch sehr schnell zugesagt waren. Ich weiß, es gibt auch immer wieder Meckereien, dass sie dann nicht schnell genug fließen. Okay, andererseits, es geht um Steuergelder. Irgendwo muss man ja auch überprüfen, wo die hingehen. Es einfach freihändig rauszugeben, das kann es auch nicht sein. Und wir hatten tatsächlich, das war bemerkenswert bei uns, wir haben sehr schnell eine hohe Spendenbereitschaft gehabt, auch wir als Stadt haben da was getan, die Sparkasse hat was getan, wir haben ein Spendenkonto eröffnet und ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat, aber wir haben von Seiten unseres Verwaltungsvorstandes mehrere Leute rekrutiert, aus der Verwaltung selbst, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben Bargeld in der Tasche gehabt. Und die sind rausgefahren zu den Leuten und haben geguckt, wo ist Not, wo muss irgendwas zum Essen gekauft werden.
Das ist eigentlich im Stadel undenkbar, dass du deine Leute mit Bargeld losschickst.
Unglaublich. Ich habe auch früher gedacht, das wäre nicht möglich, aber wir haben es gemacht und das hat gut funktioniert. Und das war mal ein Beispiel, was so eine Stadtverwaltung dann eben auch kann. Da kann sie manchmal über den eigenen Schatten springen. Die Bürokratie auch.
Das ist doch schön zu sehen, oder? Also leider nur, wenn die Not am größten ist. Aber wenn die Not groß ist, sehen wir plötzlich, dass auch so eine Stadtverwaltung agil sein kann und flexibel und neue Lösungen bieten kann.
Genau.
Das ist schön.
Genau, fand ich auch.
So, jetzt haben wir über das nette Hattingen gesprochen, jetzt sprechen wir über das weniger nette Hattingen. Was ist nicht nett an Hattingen? Wo gibt es Defizite?
Ja, das
oder wo sagst du, wo sind Baustellen, die du bearbeiten musst? Jetzt hast du schon gesagt, Steuern sind zu hoch.
Genau.
Dann haben wir das ja schon abgefrühstückt, sonst hätte ich es dir ja sagen müssen.
Genau. Ja, es gibt natürlich Dinge, wir haben, also die Verkehrssituation ist beispielsweise ein Problem. Wir sind ja jetzt dabei, ich meine, klimaneutraler zu werden. Das ist ein hehrer Anspruch, den haben nicht nur wir in Hattingen, sondern alle im Prinzip. Auf der ganzen Welt sollten sie den haben, haben sie leider nicht. Und den Radverkehr entsprechend auszubauen. Das ist eine Riesenaufgabe für eine Stadt wie Hattingen.
Fehlen euch Radwege?
Ja, uns fehlen auch Radwege. Ja, vor allen Dingen fehlt uns Geld und Personal, um das umzusetzen. Aber da sind wir dran.
Also, Hattingen ist so eine notorische Pleitestadt. Darf ich das so sagen?
Ist so. Ja, leider. Ja.
Woher kommt das, deiner Meinung nach?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe das immer noch nicht komplett ergründet. Ich meine, wir sind eine Stadt, die sehr früh schon den Strukturwandel erlebt hat. In den 80er Jahren. Wir waren eine der ersten Städte damals.
Ich würde sagen, in der Region wurde die Kohle als erstes gefunden, weil sie sehr, sehr nah an der Oberfläche war. Sie kam ja fast raus aus dem Boden, genau. Kann man so sagen.
Also in Sprunghövel ging es los, Witten und Hatting, das sind so die Ursprünge quasi des Bergbaus gewesen.
Ja. Und dann war aber auch bei euch am schnellsten Schicht im Schacht. Das heißt, das war natürlich ein harter Strukturwandel. Ja, die Henrichshütte in Hatting ist ja ein Symbol dafür.
Ja, ja, wobei die Henrichshütte, klar, mit Kohle dann irgendwann auch mit importierter Kohle dann den Stahl gekocht hat. Das war ja eine Stahlfirma, eine sehr tolle Stahlfirma, soweit sich das beurteilen lässt, mit hervorragendem Stahl, der da produziert wurde.
Wie viele Mitarbeiter die in der Hochzeit hatten?
Ja, das waren in der Hochzeit bis zu 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
So. Und heute ist es kein Arbeitsplatz.
Jeder Hattinger, auch ich, hat irgendwelche Familienmitglieder, die auf der Hütte gewesen sind, die da gelernt haben oder was Onkels von mir. Klar, ist ganz selbstverständlich. Und da kam natürlich ein Riesenbruch in den 80er Jahren, 86, 87 war das, als die Hütte dann plötzlich, man kann sich das vorstellen, 60.000 Einwohner, 10.000 Arbeitsplätze oder 11.000 weg.
Wahnsinn.
Damals war die Stadt wirklich totgesagt. Damals ist ein wichtiger Teil der Stadtgesellschaft auch entstanden, dieses Zusammenhalten in unserer Stadt. Das war damals wirklich, es hat gewaltige Demonstrationen gegeben. Wir waren fast jeden Tag in der Tagesschau damals oder was auch immer. Das war toll. Also dieses Gemeinschaftserlebnis war toll. Ich kann mich da noch zum Teil dran erinnern. Aber der Nachteil war natürlich, die Umstrukturierung ist dann Erfolg, der Strukturwandel. Wir sind da weitgehend durch, aber es ist immer noch so, dass wir finanziell noch nicht Boden unter den Füßen haben. Und zum Teil sind es die Sozialausgaben, zum Teil ist es grundsätzlich die Grundfinanzierung der Kommunen, die im Argen liegt, muss man leider so sagen. Das ist immer noch nicht fair.
Podcast drüber machen, ja.
Ja, könnte man. Es ist einfach nicht fair. Wir sind ja auch Mitglied im Aktionsbündnis für die Würde unserer Städte, wo ich mich auch sehr einsetze, unser Kämmerer auch, wo wir einfach sagen, Mensch, diese ganze Fördersystematik, die bringt es eigentlich nicht. Ne? Mhm. Wir haben zu wenig Leute, um die Fördermittel vernünftig einzusetzen. Ja. Der Markt wird verzerrt durch die Fördersystematik.
Wer ist heute der größte Arbeitgeber in Hattingen?
Der größte Arbeitgeber ist die Stadt.
Das habe ich befürchtet, die Antwort.
Ja, das ist so. Und insgesamt der größte Arbeitgeber ist Gott sei Dank mittlerweile die Gesundheitsbranche. Das ist gut, das ist zukunftsweisend. Wir entwickeln uns im Tourismus weiter. Wir haben nach wie vor produzierendes Gewerbe. Auch auf dem Hüttengelände ist ein hervorragender Gewerbe- und Landschaftspark entstanden, der auch beispielhaft ist, glaube ich. Wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote im ganzen Ruhrgebiet. Finde ich auch immer toll. Ich sehe das immer gerne, dann wenn die WAZ das veröffentlicht. Da stehen wir immer an der Spitze seit vielen, vielen Jahren schon. Da möchte ich auch, dass das so bleibt und vielleicht noch ein bisschen besser wird. Also eigentlich gibt es ganz viele positive Merkmale, aber die Finanzsituation ist trotzdem nicht gut. Wir haben uns, das muss ich an der Stelle allerdings auch noch sagen, wir haben uns ein bisschen oder ein bisschen viel entlastet von Altschulden. Das ist nicht mehr unser großes Problem. Wir haben das Kanalnetz an den Ruhrverband übertragen und das hat uns etwa 115 Millionen Euro gebracht. Das heißt, wir haben die Verschuldung pro Bürgerin, pro Bürger um mehrere tausend Euro verringern können. Das ist schon mal ganz gut. Aber die laufenden Kosten, das negative Eigenkapital, ich glaube, das wird jetzt zu weit führen, das ist nach wie vor problematisch. Und die Ursachen sind vielfältig, weil du fragtest nach den Ursachen.
Ja, du hast vollkommen recht. Ich sage ja, da müssten wir eigentlich einen eigenen Podcast drüber machen, da denke ich mal kurz drüber nach. Aber jetzt wollte ich über die Wanderbäume sprechen, weil das habe ich ja auch schon zu Beginn gesagt, das ist ja spannend. Also ich kenne Wanderdünen, aber in Hattingen gibt es Wanderbäume. Was ist das?
Wanderbäume sind 12 Bäumchen. Ich glaube, Zierkirschen sind dabei, 6, und die anderen weiß ich gar nicht mehr genau, was das für eine Sorte ist. Das ist keine originäre Hattinger Idee, die ist auch im Zusammenhang mit der Net-Here-Kampagne entstanden. Mhm. Und da geht es jetzt nicht um Klimaschutz, wie manche meinen, sondern es geht darum, dass man Bäume hat, die eingepflanzt sind in einem beweglichen Gestell, auf dem man auch gut sitzen kann. Mhm. Aus Holz. Eine Sache, die unsere Ideenschmiede gebaut hat. Und diese Bäume heißen deshalb Wanderbäume, weil die alle 14 Tage den Standort wechseln. Und dann ziehen die in einer Prozession mit Musik, mit Kaltgetränken, wie auch immer, von Ort zu Ort, also von Ortsteil zu Ortsteil in unserem Falle. Und das haben wir jetzt, haben wir jetzt 2 Monate gehabt. Ich weiß nicht, ob wir über Zeitpunkte reden können. Auf jeden Fall im Herbst werden die dann eingepflanzt, diese Wanderbäume. Sind es keine Wanderbäume mehr. Und im nächsten Jahr kommen nächste Wanderbäume. Hoffentlich. Diese Aktion geht weiter. Und der Sinn und Zweck, klar, da geht es ja drum, um die Frage, ist, dass Situationen entstehen in den unterschiedlichen Ortsteilen, auf Plätzen oder anderswo, die zur Kommunikation einladen, zum gemeinsamen Tun.
Du hast die BürgerInnen nach ihrer Meinung gefragt mit dieser Wanderbäume-Sache.
Ja, nein, nicht wirklich. Also das haben wir gemacht. Das war eine Idee, wie gesagt, eine kreative Idee. Und da haben wir doch in einem relativ kleinen Zirkel, unser Stadtmarketing hat das übernommen, das zu managen, gemeinsam mit Ehrenamtlern, wofür ich sehr dankbar bin. Da gibt's wirklich Motoren, die haben sich da voll reingehängt, auch Einzelpersonen. Toll, tolle Aktion. Und dann haben wir gesagt, wir gucken mal, wie das angenommen wird. Das mussten wir nicht vorher erörtern, groß theoretisieren. Sondern das mussten wir einfach mal ausprobieren. Und dieses Ausprobieren hat dazu geführt, dass es tatsächlich ganz gut angenommen wird. Da sind keine Massen, aber es gibt eine gewisse Aufwertung in den Ortsteilen, vielleicht auch an Stellen, wo bisher nicht ganz so viel los war.
Du sagst, es wird angenommen, also es funktioniert.
Es funktioniert, ja. Es kann noch mehr werden, glaube ich. Ich habe nicht jeden Standort besucht, aber immer wenn ich da war, war es gut. Es war, wie gesagt, Musik dabei. Und
habe ich noch nie gehört, aber...
Ja, es gibt diese Idee in anderen Städten schon.
Ich übernehme jetzt euer Wording. Ich sage, das klingt nett.
Klingt nett, ja. Mhm. Ist nett, genau. Und das passt in diese Nett-Kampagne. Mhm. Ne? Zusammenzukommen, mal an ungewöhnlichen Orten und den nicht ganz so großen Schatten zu genießen, wenn es dann heiß ist. Mhm. Ich freue mich da auch aufs nächste Jahr. Es wird gut.
Schön. Jetzt sind wir ja im Fernseher. Dieser Podcast heißt Fernseher, weil wir in die Zukunft gucken wollen. Was macht Hattingen zur Stadt der Zukunft? Oder wie sieht die Zukunft in Hattingen aus, wenn es nach dir geht?
Also ich glaube, wir haben eine ganz interessante Entwicklung und ich mache mir keine Sorgen um die Zukunft Hattings als solche, weil wir haben wunderbare Dinge mitbekommen, die, wo auch ich und wo eigentlich keiner zu kann, was alles in der Vergangenheit liegt, dass wir so eine intakte Altstadt beispielsweise haben mit 150 Fachwerkhäusern. Das ist einmalig im Ruhrgebiet und auch im weiteren Umkreis. Das ist eine Art magnetische Wirkung, muss man wirklich sagen, ein touristisches Fund, mit dem wir wuchern können. Und das trägt auch dazu bei, dass unsere Innenstadt die Probleme nicht so gravierend hat wie die meisten anderen Städte in der Umgebung. Also wir haben relativ wenig Leerstand. Wir haben eine funktionierende Gastronomie. Auch jetzt, nach Corona, muss man sagen, die allermeisten gastronomischen Betriebe haben das überstanden. Wenn wir davon ausgehen, dass es nicht weitergeht, dann können wir da die Bilanz ziehen. Und diese Mischung aus Einzelhandel, aus inhabergeführten Einzelhandelsgeschäften, von denen jetzt auch wieder mehr kommen. Das ist eine schöne Entwicklung. Und dem gastronomischen Angebot wird dafür sorgen, dass unsere Innenstadt auch belebt bleibt. Das wird schon mal so sein. Und da geht es nicht nur um die Innenstadt, sondern es geht um das Gesamtkunstwerk Hatting, wenn man so will. Wir haben die Elfringhauser Schweiz als Wandergebiet, als eine Art Sauerland im Kleinen, auch mit einer großen Anziehungskraft. Wir haben die drei Burgen auf Stadtgebiet. Welche Stadt hat das hier im Umfeld? Keine. Wir haben die Ruhr, wir haben den Ruhrtalradweg, wir haben den Ruhrhöhenweg, wir haben die Kanufahrer. Und deshalb ist der Tourismus, und ich habe gelernt in meiner Zeit auch bei der Südwestfalen Regionale, Tourismus ist nicht nur das, was Fremde schätzen, sondern es ist auch das, was Lebensqualität ausmacht.
Touristische, ja, was so ein Bürgermeister Angebote natürlich können muss, ist Standortmarketing. Und ich merke, du kannst es.
Ich versuch's, nein, aber es ist ja wirklich so.
Aber jetzt,
ich
habe mich da ins gemachte Netz gesetzt. Hattingen über den grünen Klee, das darfst du auch machen. Dafür ist der Podcast auch da. Aber meine Frage war natürlich, wie sieht die Zukunft von Hattingen aus?
Ich wollte eigentlich sagen, also dass wir uns touristisch weiterentwickeln. Dass Tourismus ein Wirtschaftsfaktor ist, der sich weiterentwickeln wird, der mir Freude macht, wo wir Hotels bekommen, wo wir, wie gesagt, gleichzeitig etwas für die Lebensqualität der Menschen, die bei uns leben, tun können, für die Hattingerinnen und Hattinger. Die Gesundheitsbranche ist eine wichtige Entwicklungslandschaft, wo es weitergehen wird. Wir leben in einer Zeit der Überalterung der Gesellschaft. Du bist noch jung, aber bei mir ist es nicht mehr ganz so weit weg bis zum Rentenalter, wie auch immer. Je nachdem, wie es uns geht, sind wir darauf angewiesen, versorgt zu werden, entsprechend zu wohnen. Ich glaube, da können wir als Hatting eine ganze Menge machen. Neben dem, und das dürfen wir nicht vernachlässigen, auch der Förderung des produzierenden Gewerbes, gar keine Frage. Es muss eine Mischung sein, die passt. Ich persönlich wünsche mir, Wobei Zukunftsvisionen sind eine engere Zusammenarbeit noch. Wir versuchen das immer mal wieder in Gesprächen mit der Hochschullandschaft, die Hochschulen aus Bochum oder aus Essen oder aus Wuppertal, aus der Nachbarschaft. Vielleicht entdecken sie auch Hattingen mal als einen Standort für ein An-Institut oder was Ähnliches, um mal, so schön das ist in Bochum, was da passiert, aber das ist doch relativ betonlastig, sage ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, man könnte auch sehr gut forschen und arbeiten in einem Umfeld einer Altstadt. Wir haben gerade ein wunderbares Grundstück, wo wir mit dem Investor gemeinsam das ehemalige O&K-Gelände, wo wir gemeinsam unterwegs sind, das vernünftig zu gestalten. 100.000 Quadratmeter, das ist eine recht große Fläche, in unmittelbarer Altstadtnähe. Und da bietet sich sowas eigentlich an. Ne? Mit der Lebensqualität eben nicht in anonymen Betonbauten à la Ruhr-Uni. Ich bashe die Uni nicht, habe da selbst studiert. Aber es ist ja nun mal so, wo man dann so nur unter seinesgleichen ist. Und wenn man überlegt, wir sind mit dem Fahrrad, weiß ich nicht, 20 Minuten voneinander entfernt, liegt so ein Gedanke nahe. Und das würde ich mir wünschen für die Zukunft, dass wir da, wie gesagt, irgendwo auch Hochschulstandort werden. Nicht zuletzt, um zu vermeiden, dass wir eben nicht nur aus älteren Menschen bestehen in Hattingen, die vernünftig wohnen wollen, sondern die Mischung muss auch da stimmen, die Generationenmischung muss stimmen.
Jung und alt. Hattingen soll nicht nur Schlafstadt sein oder nur Wohnstandort sein.
Auf keinen Fall.
Hattingen hat jetzt einen eigenen Kulturpodcast, wo wir gerade über Podcasts sprechen. Wann hören wir dich denn mal im Ruhrpott? So heißt das Ding, glaube ich.
Genau. Ja, ich denke irgendwann bald. Ich weiß es nicht genau. Das ist eine Initiative von unserer Kulturabteilung. Ich darf ja auch Kulturdezernent sein in Personalunion mit dem Bürgermeister. Ich finde das klasse, die Idee. Wobei ich muss sagen, ich habe mit Podcasts noch nicht so viel Erfahrung gemacht. Aber der Begriff Podcast, ne, mit dem Pott,
ist ja auch ist ganz schon schlau, daraus den Ruhrpott zu
genau
machen.
Ja, ja. Klingt gut. Hättet ihr auch drauf kommen
okay,
können.
Okay, wir bleiben gespannt. Ja, wir wollen ja Fernseher sein, weil wir in die Zukunft gucken wollen. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, in Bezug auf Gastronomie und innerstädtischen Handel, dass wir hoffentlich in der Endphase der Pandemie sind. Ich hoffe das auch. Aber wenn du jetzt so eine alle BürgerInnen denken ja, dass BürgermeisterInnen immer so eine Glaskugel auf dem Schreibtisch haben und in die Zukunft gucken können. Und ich glaube das natürlich auch, dass du so eine Glaskugel hast. Wie sieht Hattingen in einem Jahr aus? Was wird so sein wie heute und was wird anders sein?
Es wird nicht so viel anders aussehen als heute. Ich meine, ein Jahr vergeht ganz schnell. Also ich glaube, das ist ein Zeitraum, den kann man noch ganz gut einschätzen. Also wenn du mich jetzt nach 10 Jahren gefragt hättest, wäre es schwieriger geworden. Nein, wir werden natürlich weiterarbeiten. Wir werden hoffentlich die Corona-Pandemie überwunden haben. Wir werden hoffentlich auch weitgehend die Flutschäden beseitigt haben. Das bindet enorme Kräfte im Moment. Ich habe das der Politik im Rat auch gesagt, dass wir bestimmte Projekte, die wir jetzt eigentlich umsetzen wollten, nochmal schieben müssen. Da müssen wir uns auch ehrlich machen, dass nicht alles geht. Und dass gewisse Dinge dann eben priorisiert werden müssen, wo es wirklich nötig ist. Also es gibt Arbeit genug in unserer Stadt. Und da sind wir wieder bei dem Thema, ne? Das Geldproblem, das Personalproblem. Wir haben eigentlich zu wenig Personal in der Verwaltung. Trotzdem arbeiten wir mit allen Kräften. Und ja, es wird dann wieder mehr Radwege geben. Wir sind dabei, viele Bäume zu pflanzen. Insofern wird sich das Bild ein bisschen verändern. Es gibt mehr Natur, Wiesen, das sind so Zeichen der Zeit. Da sind wir nicht die Einzigen. Aber das wird passieren. Also bin auch ein bisschen stolz drauf. Wir haben so eine Fläche vorm Rathaus, wo eigentlich eine Rasenfläche war, immer. Und da haben wir jetzt seit einigen Jahren, haben wir die jetzt anders genutzt. Da ist ein Viertel ist Rasenfläche geblieben. Da ist so eine Plattform draufgekommen, da kann man sich aufhalten. Nutzen sehr viele Menschen. Ich sehe das immer von meinem Balkon aus.
Ich weiß, du kannst genau auf die Fläche
gucken. Ich kann genau drauf
gucken.
Ein anderes Viertel ist eine Blühwiese, ganz wild, die manchen Leuten optisch nicht so gut gefällt. Okay, aber den Insekten gefällt es, glaube ich, ganz gut.
Schöne Grüße an die Hattinger, ich finde es sehr schön.
Ja, super, alles klar. Danke dafür. Und dann haben wir die Hälfte ungefähr, sind Gärten. Urban Gardening oder sowas. Da sind Bürgerinnen und Bürger aus der Nachbarschaft, die sich sehr liebevoll darum kümmern. Und ich finde das eigentlich ganz prima.
Und das ist prima und das ist ein schönes Schlusswort. Ich muss leider auf die Uhrzeit gucken. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und für deinen Besuch, Dirk. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
Danke für die Einladung, selbstverständlich. Schöner Podcast.
Das war es wieder vom Podcast Fernseher. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren. Wir freuen uns natürlich über Likes in den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns aber auch über Kommentare und über Hinweise, wenn Ihnen etwas nicht gefallen hat. Oder wenn Sie sagen, Mensch, greift doch mit eurem Podcast mal folgendes Thema auf, dann freuen wir uns darüber auch. Und Sie finden uns natürlich auf netzen.de, unsere regionalen Business-Plattform. Da gibt es eine eigene Gruppe für den Podcast. Und ich sage wie immer, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.